Wir haben die letzten Male darüber gesprochen, dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden als Christen. Das ist schlicht und einfach Realität. So ist es in dieser Welt. Und wir haben verschiedene Kampftaktiken unseres Feindes gesehen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut, heißt es im Epheserbrief, sondern wir kämpfen gegen geistliche Mächte. Und die gibt es, wirkliche, persönliche, geistliche Mächte, die uns von Gott fernhalten wollen und die Gottes Werk zerstören wollen und uns zerstören wollen, unsere Ehen zerstören wollen, unsere Familien zerstören wollen, unsere Gemeinde zerstören wollen. Und wir müssen keine Panik haben vor diesen Dingen, weil Gott ist viel stärker. Er ist der Schöpfer, die sind nur Geschöpfe. Er hat den Sieg errungen am Kreuz. Wir brauchen keine übertriebene Panik haben davor. Es ist eigentlich kein wirkliches Problem, wenn wir nur die Augen offen halten und einfach dran denken, dass wir Dinge, die passieren in unserem Leben, nicht nur fleischlich, menschlich beurteilen, sondern dass wir auch Augen haben für das Geistliche, die geistliche Welt. Weil wenn wir das ausklammern, die geistliche Welt, dann leben wir realitätsfremd. Dann klammern wir eigentlich einen Riesenteil von Gottes Realität, von Gottes Schöpfung aus. Und dann werden wir nicht wirklich kapieren, was abgeht in unserem Leben. Und wir werden anfangen, gegeneinander zu kämpfen oder gegen Menschen zu kämpfen, statt gegen den, der wirklich unser Feind ist. Und wir haben gesehen verschiedene Angriffe. Nehemia und seine Freunde haben die Mauer Jerusalems wieder aufgebaut, das Werk des Herrn gebaut. Und die Feinde sind mit unterschiedlichen Angriffen gekommen. Wir haben gesehen den Angriff des Spottes und den Angriff der Verwirrung und den Angriff der Angst und der Entmutigung. Und letztes Mal haben wir gesehen den Angriff der Selbstsucht und der Spaltung. Heute werden wir noch ein bisschen weitere sehen. Letztes Mal haben wir diesen internen Angriff gesehen, von innerhalb. Heute sehen wir wieder einen Angriff von außen. Kapitel 6, Vers 1. Es geschah, als Sanballat und Tobia und Geshem, der Araber und der Rest unserer Feinde vernahmen, dass ich die Mauer gebaut hatte und dass kein Riss mehr darin war. Doch hatte ich bis zu dieser Zeit die Torflügel noch nicht in die Tore eingesetzt. Da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm, wir wollen uns in Kephirim im Tal von Ono treffen. Sie beabsichtigten aber, mir Böses anzutun. Kritischer Moment, wieder in dieser Bauphase. Die Mauer ist fertig gebaut, kein Riss mehr in der Mauer. Das Ding steht, was noch fehlt, sind die Tore. Und wie ihr wisst, die Stadttore waren besonders gut abgesichert. Eine Mauer ohne Tore bringt eigentlich nicht viel. Also es war sehr wichtig, dass es zu Ende gebracht wird. Und das ist ein kritischer Moment. Vielleicht kennt ihr das, wenn man baut. Wenn man lange Zeit so ein Bauprojekt hat und, sagen wir, der Rohbau steht und es ist außen verputzt und dann sind noch diese ganzen kleinen Arbeiten innen und es zieht sich elendiglich und das kann ermüdigend sein. Ich erinnere mich daran, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe auf der Uni. Ich habe ein Jahr lang geschrieben und das hat sich gezogen und es ist schwer abzuschließen. Schwer durchzuhalten und fertig das durchzuziehen. Die Versuchung ist da zu sagen, ich brauche mal eine Pause. Ich habe keinen Bock mehr. Aber es ist wichtig, dass wir stark vollenden. Ein kritischer Moment. Kennt ihr es wahrscheinlich auch in eurem Leben, dass gerade dieses Durchhalten bis zum Ende, bis zum Schluss. Und das ist wichtig. Paulus hat gesagt am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und jetzt liegt bereit für mich der Siegeskranz. Wir müssen durchhalten bis zum Ende. Nicht aufgeben. Das ist eine Riesenlektion hier in Kapitel 6. Gib nicht auf in deiner Berufung, in dem, wozu Gott dich berufen hat. Und der Sanballat und der Geschem ließen zu ihm senden und sie sagten, komm, wir wollen uns in Kefirim im Tal von Ono treffen. So vielleicht 20, 30 Kilometer Richtung Samaria von Jerusalem. Und sie beabsichtigen mir aber Böses anzutun. Nehemia hatte großes Unterscheidungsvermögen. Aber was ist die Versuchung hier? Versuchung ist Ablenkung, oder? Komm weg von dem Werk, wozu der Herr dich berufen hat. Ablenkung. Lass uns treffen hier irgendwo im Tal. Ist es einfach, sich ablenken zu lassen? Gibt es Ablenkungen in unserem Leben? Bin mir sicher. Gibt es Ablenkungen von dem, was Gott für dich hat? Es gibt so viele Ablenkungen. Medien, Freizeit, Angebote, Dinge, die man tun kann, unendliche Möglichkeiten. Dürfen uns nicht ablenken lassen. Und das klingt harmlos und oft ist es so, wenn der Feind uns halt mit Frontalangriffen kriegen kann, dann schließt er sich uns an sozusagen. Oder sucht den Kompromiss, hey, komm, lass uns doch treffen. Auf dem halben Weg. Bietet Frieden an, sozusagen. Versuchung hier ist auch Kompromiss, ne, mit der Welt. Komm ein bisschen entgegen. Der Teufel will nicht unbedingt, dass wir alle Satanisten werden. Es langt ihm, wenn er uns wegziehen kann. Von dem Platz, wo wir wirklich effektiv sind für Gott. Und von dem Plan, den er für uns hat in unserem Leben. Kleiner Kompromiss. Ja, kannst ja ruhig Christ sein, aber sei nicht so radikal. Komm, krieg dich wieder ein, tu da nicht sowas an. Alle wohnen doch vor der Ehe zusammen mit der Freundin, mit dem Freund. Keine große Sache. Treffen uns am halben Weg. Du kannst Christ bleiben, ihr könnt weiter in die Gemeinde gehen, aber kleiner Kompromiss. Keine große Sache. Komm mir ein bisschen entgegen. Ja, du kannst Christ bleiben, aber guck mal hier, die Party oder hier. Wenn man in der Welt erfolgreich sein will, muss man halt Kompromisse eingehen, oder? Muss man ab und zu mal schwindeln mit der Steuer. Kein Kompromiss. Das langt ihm. Uns einfach ablenken. Oder manchmal sind die Ablenkungen nicht mal böse Dinge. Es gibt so viele Angebote, was wir tun können. Es ist leicht, sich ablenken zu lassen. Weißt du, wie es euch geht? Mir fällt es ja leicht. Ja, Gott hat mich zu dem berufen und ich soll hier eine Bibelstunde vorbereiten und dann sind 100 andere Dinge. Ich muss den Telefonanruf machen und das gehört erledigt und da die Birne vom Overhead, Ersatzbirne und bla 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 bla. Gute Dinge. Und dann wäre es toll, noch den Film zu sehen vielleicht oder dies oder das zu tun. Und dann ruft irgendwer an und sagt, komm, lass uns das unternehmen. Leicht sich ablenken zu lassen. Und was wir sehen in Menschen, die wirklich effektiv sind, sei es im Wirtschaftsleben oder als Künstler oder Männer und Frauen Gottes, die sehr erfolgreich sind, was sie auszeichnet, ist, dass sie fokussiert sind. Meisten von uns Menschen haben ein oder zwei Dinge, mit denen Gott uns besonders begabt hat. Ein oder zwei Dinge, wo wir wirklich gut sind. Das sind meistens auch die Dinge, wozu Gott uns berufen hat. Nicht immer. Manchmal beruft er uns zu Dingen, wo wir überhaupt nichts haben und er sagt einfach, vertrau mir. Ich gebe dir, was es braucht. Aber normal sind ja so diese ein, zwei Dinge, die Gott vor allem für uns hat. Und wenn wir uns da wirklich drauf konzentrieren und dem nachfolgen und treu sind und ausgerichtet sind, dann sind wir effektiv. Wenn wir versuchen, alles andere noch mitzunehmen und so diese Breitenwirkung so funktionieren wie eine Schrotflinte, ich triff alles ein bisschen, aber nichts wirklich zielgenau. Ich glaube, es ist effektiver, wenn wir so wie Scharfschützen sind. Jeder hat so seine Aufgabe und seinen Bereich, wo Gott ihn hingestellt hat, und wir treffen das. Genau, wir füllen das aus, so gut wir können. Komm, wir wollen uns treffen. Komm weg von dem, was Gott für dich hat. Nee, du musst es ja nicht ganz lassen, aber hier ein paar Tage mal. Mach mal locker. Sei ein lockerer Christ. Feind macht natürlich keine Pause, und wir haben auch nicht die Zeit, eine Pause zu machen und eine Pause zu nehmen von diesem geistigen Kampf, in dem wir sind. Was wichtig ist, ist natürlich erstmal, weißt du, was Gottes Werk für dich ist? Na, wenn wir das nicht wissen, was er von uns will, dann ist es schwer, wirklich ausgerichtet zu sein. Wozu hat Gott dich berufen? Und seht, was die Antwort ist hier von Nehemia. Im Vers 3 sagt er: Ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich führe gerade ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Ich führe gerade ein großes Werk aus. Was tut Gott in deinem Leben? Was ist das große Werk, was er in dir und durch dich tun will? Es gibt verschiedene Dinge. Die Bibel sagt uns, dass wir ein Kunstwerk sind für Gott. Wir sind seine Gebilde oder sein Kunstwerk geschaffen zu guten Werken, die er für uns hat. Gott ist an unserem Werken. Das ist ein großes Werk. Ist diese Ablenkung, dieses Angebot, ist es hilfreich in diesem Werk Gottes, dass du Jesus ähnlicher wirst? Ist es fokussiert oder ist es eher Zeitverschwendung? Nicht alles, was uns ablenken will, ist schlecht. Also es gibt viel Schlechtes in dieser Welt. Aber es gibt Dinge, die sind schlicht und einfach Zeitverschwendung. Medien, Filme. Ich schaue mir ab und zu mal gerne einen Film an, aber jeden Tag von der Glotze so zu sitzen oder einen Film reinzuziehen, in meinen Augen ist es Zeitverschwendung. Ist Ablenkung von dem, was Gott für mich hat, kann ich effektiver nutzen. Großes Werk, ich glaube, unsere Familien, unsere Ehen, das ist ein großes Werk, das Gott am Bauen ist. Das ist eine große Sache. Das ist ein Bild für Christus und die Gemeinde. Und unsere Kids, das ist die nächste Generation. Christentum ist immer eine Generation vom Aussterben entfernt. Und wenn es uns nicht gelingt, es weiterzugeben, Beziehung mit Jesus, dann haben wir verloren. Es ist ein großes Werk, in Kinder zu investieren, Kinder großzuziehen. Keine kleine Sache. In unserer Gesellschaft wird es nicht immer geschätzt. Sagen, was, du bist nur Hausfrau und Mutter? Das ist lächerlich, die Leute haben keine Ahnung. Meistens die sagen, ne? Weil die Mütter wissen es, das ist Arbeit. Und es ist ein Werk, aber es ist ein großartiges Werk. Wenn wir Jesus weitergeben können, wenn wir unsere Kinder zu Jüngern, zu Nachfolgern Jesu machen, ist eine großartige Sache. Gemeinde. Leib Christi, es ist ein großes Werk, was Gott tun will. Er will seine Gemeinde bauen. Und wir sind lebendige Steine, sagt uns Gott. Lebendige Steine, die zu einem Bauwerk zusammengefügt werden. Wir sind Glieder an einem Leib. Bist du dabei, Gemeinde zu bauen? Wo ist dein Platz? Ich glaube, jeder Christ hat seinen Platz, seinen Dienst im Leib. Dass wir nicht nur Konsumenten sind oder Nehmer sind. Ja, das dürfen wir auch. Wir werden auch beschenkt, wenn wir zusammenkommen als Leib Christi. Aber dass wir vor allem auch Geber sind und Leute sind, die an diesem Werk mitbauen, das Gott hat. Ich glaube, Gott will starke Gemeinden bauen, effektive Gemeinden bauen. Wo ist dein Platz? Wo ist das große Werk, was du hast? Wo ist der Punkt, wo du den Leib Christi stärken kannst? Unsere Arbeit ist ein großes Werk. Viel Zeit unseres Lebens verbringen wir mit unserer Arbeit. Jetzt in dem Sinn von Beruf. Und Kolosserbrief sagt uns, alles, was ihr tut, tut nicht als den Menschen, sondern tut es als dem Herrn. Es ist Anbetung für ihn. Es ist ein großes Werk. Tust du es für ihn? Wie tust du es? Siehst du es als was Großes, das, was du tust? Oder sagst du, oh, ich bin daheim bei den Kids oder oh, ich tippe hier halt in meinen Computer oder ich mache dies, ich mache das. Siehst du das als großes Werk für den Herrn? Ist eine Einstellungssache. Ihr kennt diese Geschichte von diesen zwei Männern, die nebeneinander stehen und mauern, eine Mauer mauern. Ein kleiner Junge kommt hinzu und fragt den Ersten, und der erste Typ ist eher so ein missmutiger Typ, fragt den Ersten, was machst du da? Und er sagt, siehst doch, ich mauer, baue eine Mauer. Und der zweite Typ, der ist gut drauf, und der Junge fragt ihn, sagt, was machst du? Und er sagt, ich baue eine Kathedrale zur Ehre Gottes. Die Leute werden da zusammenkommen, um Gott anzubeten. Wow, ist eine große Sache, ist ein großes Werk. Und das, was du tust für den Herrn, ist eine große Sache. Es gibt keine kleinen Dinge. Das war ein Teil der Entmutigung, oder? Und Gott hat zu den Leider gesagt, durch den Propheten, verachte nicht den Tag der kleinen Dinge. Es ist nichts Kleines, was Großes. Lass dich nicht entmutigen von diesen Gedanken, oh, das zählt nicht viel oder ist nur eine Kleinigkeit. Ja, jeder von uns ist dazu berufen, treu zu sein im Kleinen. Nicht unbedingt, dass wir Riesendinge tun. Aber wenn jeder seinen kleinen Teil tut und da treu ist, dann tut Gott was Großes durch uns als sein Leib. Einstellungssache ist wichtig. Vielleicht ist es ein monotoner Job, ein öder Job. Wenn wir es für den Herrn tun, ist trotzdem Anbetung. Als ich diesen Nebenjob als Wagenzieher habe, wo ich so Fertigungswegen hinter mir hergezogen habe den ganzen Tag, war das so mein Ding, was ich am Herzen hatte. Ich habe gedacht, okay, ist eigentlich ist ein Job, der dich nicht wirklich fordert, zumindest intellektuell. War ein guter Sport und war eigentlich toll, weil ich konnte bei Bibelstunden anhören den ganzen Tag. Es war eigentlich geistig erfrischend, konnte die Zeit gut nutzen. Aber vom Job her wäre es jetzt nicht mein Traumjob gewesen, den ich mir ausgesucht habe. Aber ich habe mir vorgenommen, ich will der beste Wagenzieher werden in dieser Firma. Und ich habe versucht, es so gut wie möglich zu machen und Verbesserungsvorschläge einzubringen beim Chef und es wirklich mitzutragen, diesen, sag mal, dummen kleinen Job. Und den Leuten ist das aufgefallen. Der Meister ist mal zu mir gekommen und hat gesagt, hey, das ist wirklich gut, was sie da machen. Und ich habe gesagt, ja, ich mache es für Gott. Weil die anderen, wir hatten den Job geteilt mit ein paar Leuten, die waren eher weniger motiviert. Wichtig, was ihr tut, tut als dem Herrn, nicht als dem Menschen. Er ist derjenige, der uns belohnt. Wir arbeiten nicht fürs Geld. Das ist der angenehme Nebeneffekt. Wir arbeiten, um Gott zu dienen. Gott, der gesagt hat, 6 Tage sollst du arbeiten, einen Tag sollst du ruhen. Was immer dein Job ist, daheim bei den Kindern oder zu kochen oder zu putzen oder irgendwelche Daten im Computer einzugeben oder an ein Auto rumzuschrauben, Kopien zu machen, was immer es ist. Wenn wir es für den Herrn tun, ist es eine große Sache. Und wir müssen das auch so sehen. Und Gott benutzt es, um sein Reich zu bauen. Da ehren wir wirklich Gott, da bringen wir ihm Ehre, wenn wir alles für ihn tun. Ich führe ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch hinabkäme? Weise Antwort. Weißt du, was dein Werk ist für Gott? Lass uns diese Fragen stellen. Weiß ich, was mein Werk ist? Wo gibt es Punkte, wo ich abgelenkt bin? Habe ich mich ablenken lassen? Muss ich mich wieder neu ausrichten? Ist es hilfreich, dieses Angebot, Freizeitangebot von mir aus, ist das hilfreich für mein geistiges Leben? Ist es hilfreich für meine Familie, wenn ich das tue, für meine Kinder? Vielleicht, dann ist es gut, dann passt es, aber vielleicht auch nicht. Gilt auch für den Dienst. Es gibt so viele Möglichkeiten und Angebote, was man tun könnte. Und manchmal passiert es mir, dass ich zu viel mache, auf einmal. Und dann muss man wieder merken, okay, nee, Gott, das ist meine Hauptberufung. Darauf muss ich mich konzentrieren. Muss da wieder zurückkommen. Dass ich wirklich effektiv bin und treu bin in dieser Berufung. Und sie sandten auf diese Weise viermal zu mir. Auch was wir sehen, der Feind lässt dann gleich locker. Du widerstehst einmal, denkst du, jetzt habe ich meine Ruhe, klopft wieder an der Tür. Nächste Bote mit dem nächsten Brief. Lässt dann gleich locker. Ich aber erwiderte ihnen viermal auf dieselbe Weise. Ich komme nicht runter zu euch. Ich habe ein großes Werk vor. Ich werde mich nicht hier auf einen Kompromiss einlassen, was mich schwächt in meinem geistigen Leben oder was meine Berufung gefährdet, was mich von Jesus ablenkt. Ich werde mich nicht mal ablenken lassen von einer guten Sache, die einfach nicht in meinen Ruf, in das, was Gott für mich hat, reinpasst. Ich werde nicht unnötig Zeit verschwenden. Zeit läuft so schnell davon, oder? Es ist so leicht, Zeit zu verschwenden. Fernsehen, Computerspiele, was immer es ist. So einfach. Ich werde jetzt sinnlos Zeit verschwenden. Ich glaube, vielleicht können wir noch eine dritte Versuchung da drin sehen. Er sagt, okay, komm weg von den anderen, die hier an der Mauer bauen. Diese Versuchung der Isolation. Komm weg hier vom Leib Christi. Gibt es was anderes zu tun? Du musst nicht jeden Sonntag Gemeinschaft haben. Hey, sei nicht so radikal wieder. Ist schon okay. Mach ein bisschen lockerer. Und diese Versuchung, dich zu isolieren vom Leib Christi. Das Beispiel Kohlen. Wenn du ein Feuer ansiehst oder Holzscheite, die brennen, wenn du einen weglegst von den anderen, was passiert? Er kühlt aus. Die Glut muss zusammenbleiben, damit es heiß bleibt. Eine einsame Kohle glüht sehr schnell aus und kühlt aus. So ist es auch mit uns in unserem geistigen Leben als Christen. Im Hebräerbrief sagt uns der Herr, vernachlässigt das Zusammenkommen nicht. Wir brauchen Gemeinschaft. Lass dich nicht isolieren. Es ist wichtig, dass wir als Leib Christi zusammenkommen. Ich möchte mich nicht isolieren als Pastor von anderen Christen. Ich treffe mich regelmäßig mit den Calvary-Pastoren aus der Umgegend zum Gebet, zum Austausch, mit Leitern hier aus der Gegend. Wir kämpfen nicht alleine. Und schon gar nicht möchte ich mich isolieren von euch, von dem Leib, in dem Gott mich hier hingestellt hat. Das ist sehr ungesund. Manchmal sieht man das, gerade bei Leitern, die irgendwie denken, sie stehen drüber und da unten ist das Volk und da oben bin ich und ich darf niemanden zu nah an mich ranlassen, weil Unsicherheit wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was genau die Motivation ist, ich verstehe das nicht ganz. Aber manchmal sieht man solche Leute und sehr oft sieht man, dass die wirklich auf die Schnauze fallen. Gott hat uns nicht berufen, Einzelkämpfer zu sein. Ein Soldat, der einsam rumläuft, wird wahrscheinlich bald erledigt werden. Aber wenn wir in der Armee sind, in der Formation sind, dann ist es gut. Vielleicht auch eine Versuchung hier. Vers 5, da sandte Sanballat zum fünften Mal auf diese Weise seinen Diener zu mir. Der hatte einen offenen Brief in seiner Hand. Offener Brief, ha. Private Geschichte, die aber eigentlich Tratsch ist an alle. Ganze Welt soll es hören. Und in ihm stand geschrieben, unter den Nationen verlautet, und Geshem sagt es auch, du und die Juden, ihr beabsichtigt euch zu empören. Darum baust du die Mauer auf, und du willst nach diesem Gerücht ihr König werden. Sogar Propheten sollst du eingesetzt haben, damit sie in Jerusalem über dich ausrufen, er ist König in Juda. Nun, solche Gerüchte werden dem König zu Ohren kommen. So mach dich nun auf, dass wir miteinander beraten. Was ist die Versuchung hier? Einschüchterung wieder auf der einen Seite, ne? Und auf der anderen Seite auch die Versuchung, sich selbst zu verteidigen. Also folgende Situation: Der Nehemia ist brav am Schaffen, geht seiner Berufung nach, ist treu in dem, was Gott ihm gezeigt hat. Und irgendwelche Leute, das ist typisch an einem Gerücht, ne? Irgendwelche Leute unter den Nationen verlautet es, und Geshem, das weiß er sowieso, der Araber ist da auch dabei, aber unter den Nationen, typisch für ein Gerücht, erstens, es ist übertrieben. Ne? Die Nationen, waren drei Männer, die hier geschmiedet haben. Aber es wird immer größer. Und meistens werden die Leute nicht konkret genannt. Ich habe gehört von irgendjemandem. Und wenn du nachfragst, ja, wer denn? Naja, das kann ich nicht sagen, der will anonym bleiben. Dann sage ich, weißt du was, wenn man das nicht sagen will, dann will ich es auch nicht hören. Wenn er den Mut hat, zu dem zu stehen, zu dem Dreck, den er verbreitet, dann will ich es auch nicht hören. Ist uninteressant. Gerüchte sind meistens namenlos. Ich habe gehört von der Schwester, ihren Bruder, deren Putzfrau, ihr Freund, irgendwo. Und haltlos, ne? Anschuldigung, du willst König werden, du willst dich empören gegen den König. Mann, wenn der König das hört, dann macht er dich einen Kopf kürzer. Einschüchterung. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Menschen werden, die Gerüchte verbreiten. Das ist einfach. Oder es ist in uns Menschen drin, irgendwie hören wir gern schlechte Dinge über andere. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist eigentlich wirklich pervers. Aber irgendwie hören wir gerne so anrüchige Geschichten und wir erzählen es auch gerne weiter. Oh, hast du schon gehört? Ich glaube, eine einfache Faustregel ist, erzähl nichts weiter, was du nicht erzählen würdest, wenn diese Person nicht dabei wäre. Ganz einfach. Du kannst dich fragen, ist es wirklich hilfreich? Ist es wirklich auferbauend, wenn ich es weiter sage? Ist es wirklich nötig? Und die Versuchung, natürlich sich selber zu verteidigen. Und das wird passieren, wenn du dem Herrn dienst, besonders wenn du ihn als Leiter dienst, an einer exponierteren Stelle dienst, wird es passieren, weil du bist sichtbar, du stehst vorne, die Leute reden über dich. Ganz normal, damit musst du rechnen. Wenn du Pastor bist oder von mir aus Kinderdienst leitest oder irgendwo Leidenschaft übernimmst in Gottes Reich und vorangehst, die Leute reden über dich. Und oft sind es Übertriebene. Die Gerüchte entstehen so leicht. Als ich mich mit der Jennifer verlobt habe, habe ich eine E-Mail rumgeschickt, wir haben uns verlobt. Ein paar Tage später kriege ich eine Mail von irgendwem anderen, der mir zur Hochzeit gratuliert. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber es ist so einfach. Man schnappt irgendwas auf, interpretiert das irgendwie falsch und schon ist es ganz anders. Es ist aufgeblasen. Das ist auch typisch für ein Gerücht. Das war in dem Sinn ja jetzt kein schlechtes Gerücht. Aber es passiert eben auch im Negativen. Wo was klein anfängt, so und so hatte Streit mit seiner lieben Frau und um 10 Ecken ist er schon halb geschieden. Ne? Und wie furchtbar. Wir müssen aufpassen. Vers 8 sieht, wie Nehemia darauf reagiert. Die Versuchung ist, sich zu verteidigen. Wie reagierst du? Meine erste Reaktion wäre, das stimmt nicht, ich bin wütend, ich muss mich verteidigen und muss hier auf einen Verteidigungsfeldzug gehen. Ich muss zurückschießen. Vers 8 heißt es, da sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts geschehen von diesen Dingen, die du behauptest, sondern aus deinem Herzen hast du sie frei erfunden. Denn sie alle wollten uns in Furcht versetzen, indem sie sich sagten, ihre Hände werden von dem Werk ablassen und es wird nicht ausgeführt werden. Und nun stärke meine Hände. Also da sehen wir die Absicht von diesem Gerücht ist, dem Angst einzujagen, sie abzuhalten. Und er sagt einfach, hey, stimmt nicht, es ist nicht geschehen. Und wieder, er hat Unterscheidung. Das ist wichtig, geistliche Unterscheidung. Wie bekommen wir geistliche Unterscheidung? Indem wir Gottes Wort lesen, mit der Wahrheit vertraut sind, indem wir geistlich reif werden in Gott. Es gibt die Gabe der Unterscheidung als Geistesgabe. Nehemia hat viel Unterscheidung. Er kennt, sie wollten uns in Furcht versetzen, wollen uns abhalten. Er sagt einfach, es ist nicht wahr und dann betet er. Sagt, nun stärke meine Hände. Lässt sich nicht ablenken. Das ist so weise. Vertraut dem Herrn. Ist nicht wahr. Herr, stärke meine Hände, weiterzumachen, trotz dem ganzen Gerede und trotz dem ganzen Gerüchte verbreiten und Gerüchte kochen. Ich möchte mich nicht ablenken lassen davon. Und es kann so viel Zeit drauf gehen, wenn wir uns verteidigen. So viel Zeit. Und dann schaukelt sich das auf und nee, das stimmt nicht und ich lasse mich nicht abhalten. Gott, du bist meine Verteidigung, verteidig du mich. Stärke meine Hände. Immer wieder sehen wir Gebet. Das ist wichtig. Ne? Gott hat ihn zu was Unmöglichem berufen. Menschlich zumindest. Also Gott, stärke meine Hände. Wir brauchen diese übernatürliche Stärkung, dieses übernatürliche Eingreifen Gottes für übernatürliche Berufungen in unserem Leben. Und ich kam in das Haus Shemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Mehetabels, der sich eingeschlossen hatte. Also irgendwie so ein Mönchtyp, der gerade, billig gesprochen, im Kloster sitzt. Sieht sehr geistlich aus, wahrscheinlich war er ein Priester, weil er im Tempel war. Er hatte sich eingeschlossen, hat vielleicht ein Gelübde abgelegt. Also nach außen hin ein geistlicher Mann. In Wahrheit war er ein Wolf in Schafspelz, werden wir gleich sehen. Das ist auch eine Taktik. Der Teufel geht manchmal in die Gemeinde, tarnt sich als Engel des Lichts, tarnt sich als kleine Schäfchen. In Wirklichkeit ist er ein Wolf. Woran erkennen wir Wölfe? An dem, was sie essen. Wenn sie Schafe essen, sind es keine Schafe. Dann ist es ein Wolf. Und der sagte, wir wollen uns im Haus Gottes treffen, im Innern des Tempelraums und die Türen des Tempelraums verschließen. Denn sie wollen kommen, um dich umzubringen, und zwar kommen sie in der Nacht, um dich umzubringen. Also jetzt kommt dieser scheinbar geistliche Mann und versucht ihn abzuhalten. Geistliche Manipulation könnte man das auch nennen. Kennt ihr das, wo Leute übergeistlich reden und im Namen des Herrn kommen und irgendwelche Dinge sagen, wo von der Herr zu dir überhaupt noch nicht persönlich gesprochen hat und irgendwelche Leute kommen, oh, das musst du jetzt machen und wieder Angst ist immer eine Taktik des Feindes. Es geht dir an dein Leben. Die wollen kommen, dich umzubringen. In der Nacht schließ dich ein. Stell dich selbst, dein Selbstschutz, ist ein Instinkt, den wir haben. Er wird hier angesprochen. Stell dich selbst über das Werk Gottes. Kümmere dich um dich selbst. Du bist exponiert. Mach nicht weiter, sonst wirst du Schaden erleiden. ist eine Versuchung. Ich kenne einen Typen, als wir zum ersten Mal die Jesus Night geplant haben, war da eine Person, die anfangs dabei war, einen Aufgabenbereich übernehmen wollte, und dann kamen geistliche Angriffe in seinem Leben und in seiner Familie. Und er hat das wirklich so gesagt. Er hat gesagt, hey, nee, ich kann nicht mehr mitmachen, weil das ist mir zu heiß. Ich will diese Angriffe nicht. Und er hat sich zurückgezogen. Traurig. Ich bin sicher, Gott hätte ihn mächtig gebraucht. Und es hat ihm nicht wirklich gut getan. Das ist oft die Versuchung. Wenn du dich aus dem Kampf zurückziehst, dann wird es dir besser gehen. Kümmere dich zuerst um dich selbst. Selbstsucht. Kümmere dich um dich selbst und nicht um das Werk Gottes. Und Versuchung zu sündigen, ne? Komm in den Tempel. Geht um dein Leben. Panik. Mach in deiner Panik irgendetwas, was gegen Gottes Wort ist. Vielleicht eine Notlüge, um irgendwas zuzudecken, statt zu bekennen. Wir wollen uns im Haus Gottes treffen, im Innern des Tempelraumes, und die Türen des Tempelraumes verschließen. Schließ dich ein. Kümmere dich um dich selbst. Lass das Werk Gottes im Stich. Vers 11, ich aber sagte, ein Mann wie ich sollte davonlaufen. Hey, ich tue ein großes Werk, ich bin ein Leiter, ich bin an vorderster Front, wenn ich davonlaufe. Was für ein Zeichen gibt es? Wenn eine Armee mitten in der Schlacht ist und der Leutnant sagt, hey Leute, ich muss mal kurz telefonieren mit meiner Frau. Was denken die anderen? Warte, ja. Zieht sich zurück, ne? Der rettet sein eigenes Leben. Und bei uns geht es hier auf Leben und Tod. Also wir können es uns nicht leisten, davon zu laufen. Nicht nur um unseres Willen, sondern auch unserer Familie willen, unserer Geschwister willen. Wir können es uns nicht leisten, aufzugeben und davon zu laufen. Und wer von meinesgleichen könnte in den Tempel hineingehen und am Leben bleiben? Ich gehe nicht mit hinein. Sie hat die Versuchung zu sündigen. Er war kein Priester, er durfte nicht in den Tempel gehen. Das wäre die einfachste Art gewesen, ihn zu erledigen. Das haben sie bei Daniel versucht. Sie haben sein Leben angesehen und sie haben gesagt, der Daniel, er lebt so gottesfürchtig und deswegen ist Gott mit ihm. Einzige Art, wie wir den stoppen können, ist, wenn wir ihn zu einem Kompromiss bringen, dazu bringen zu sündigen, dass er geschwächt ist in seiner Beziehung mit Gott. Und dann haben sie den König überredet, diesen Erlass zu erlassen, dass niemand eine Bitte an irgendjemanden richten darf, als an den König allein, weil sie wussten, Daniel betet dreimal täglich. Und was hat Daniel gemacht? Er hat sich weiter niedergeworfen vor seinem Gott. Dreimal täglich bei offenem Fenster. Hat er schlicht und einfach ignoriert. Sagt, ist mir egal. Ich weiß, das ist mein Platz, das ist, was Gott für mich hat. Egal, Gott wird sich um die Konsequenzen kümmern. Und er hat es getan. Er hat ihn beschützt in der Löwengrube. Vers 12, und ich merkte, nein, nicht Gott hat ihn gesandt, sondern er redete die Prophezeiung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn gedungen hatten. Dazu war er gedungen worden, dass ich aus Furcht so handeln und mich versündigen sollte. So hätten sie einen Anlass zur üblen Nachrede gehabt, damit man mich schmähen könnte. Also wieder geistliche Unterscheidung. Er sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind, sieht die Dinge aus Gottes Sicht. Gedenke es, mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat nach diesen ihren Taten und auch der Prophetin Noadia und dem Rest der Propheten, die mich in Furcht versetzen wollen. Also er gibt es an Gott ab. Gott, kümmere du dich um diese Leute. Lässt sich nicht ablenken. Baut weiter. Vers 15, und die Mauer wurde am 25. des Monats Elul in 52 Tagen fertiggestellt. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich die Nationen, die rings um uns her waren, und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen. hier ein Riesensieg für Gott. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Es war übermenschlich, es war nicht irgendwie eine menschliche Sache, es war was, was Gott durch sie getan hat. Und wir leben und dienen nicht aus eigener Energie, sondern wir müssen wie Nehemia beten, stärke du meine Hände, Gott, und darauf vertrauen, dass er uns auch zurüsten wird und alles geben wird, was wir brauchen für das Werk, wozu er uns berufen hat. Es sind oft Glaubensschritte. Gott gibt uns oft was, was größer ist als wir selbst und unsere natürlichen Ressourcen. Aber dann, wenn das Werk vollendet wird und wir aus haben bis zum Ende und wir treu sind und diese Mauer, was immer wir im Reich Gottes bauen, wenn es fertig ist, dann bringt es Gott Ehre. Und die Leute sagen, das ist ein Werk, das von Gott aus geschehen ist. Gott hat sie gerechtfertigt. In den Augen ihrer Feinde, und die Feinde sind sehr gesunken. Buch Hiob, an das denke ich. Hiob ist Gott treu gewesen und es hat Gott Ehre gebracht und Teufel musste seinen Schwanz einziehen. Vers 17 zum Abschluss: Und in denselben Tagen ließen auch einige der Edlen von Juda viele Briefe an Tobia abgehen. Und solche von Tobia kamen an sie. Denn es gab viele in Juda, die sich mit ihm mit einem Eid verbunden hatten, denn er war ein Schwiegersohn Schechanjas, des Sohnes Arachs. Und sein Sohn Johanan hatte die Tochter Meschulams, des Sohnes Berechias, zur Frau genommen. Auch sprachen sie vor mir von seinen guten Taten und hinterbrachten ihm meine Worte. Und Tobia sandte Briefe, um mich in Furcht zu versetzen. Die Mauer ist vollendet. Denkt ihr, es hört auf? Der geistliche Kampf? Die Anfeindungen? Nein. Es geht weiter. Das ist unser alltägliches Business, Leute. Urlaub kommt im Himmel, nicht in dieser Welt. Und der Teufel nimmt keine Pause. Und deswegen müssen wir, selbst wenn wir ein Werk vollendet haben, auf der Hut bleiben. Problem hier ist Untreue. Im Prinzip, ne? Wir haben hier Geschwister, würden wir heute sagen, Mitchristen, die eigentlich Gott untreu sind, die hier mit dem Feind kommunizieren und sich gebrauchen lassen von ihm, die Kompromisse eingehen. Und das, auch das ist natürlich was, was uns schwächen kann. Deswegen ist es wichtig, dass wir gute Vorbilder sind. Jeder Mensch ist ein Vorbild, entweder ein gutes oder ein schlechtes. Und wenn ich sage, ja, ich habe die Freiheit zu sündigen, dann schauen Geschwister mich an, vielleicht welche, die jünger sind oder unreifer sind und sagen, oh, wenn der das tun kann, dann kann ich es auch tun, dann kann es nicht so schlimm sein. Und es zieht alles seine Kreise. Also wichtig, wie wir leben. Und wichtig, dass wir unseren Platz einnehmen und unseren Platz halten bis zum Ende, dass wir nicht aufgeben. Es gibt eine Geschichte von Churchill, der hat auf einer amerikanischen Uni einen Vortrag gehalten, ich glaube er wurde von Harvard, von irgendeiner Spitzenuni wurde er eingeladen zu sprechen. Und sein Thema war das Geheimnis seines Erfolges. Ich weiß nicht, wie der genaue Titel war, seiner Ansprache. Und der ist nach oben gegangen und er hat gesagt, gib niemals auf. Gib niemals, 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 niemals auf. Dann ist er runtergegangen, hat sich hingesetzt. Gib nicht auf, es ist immer zu früh, um aufzugeben. Halte durch. Bis das Werk vollendet ist. Und dann werden wir den Siegeskranz und die Belohnung von unserem Herrn empfangen. Amen. Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass wir so viel Weisheit und so viel über Bauen und Wiederaufbauen und Versöhnung und geistlichen Kampf lernen durften durch Nehemia in diesen letzten drei Kapiteln. Und ich bitte dich, wir vertrauen deinem Heiligen Geist, dass du uns das jetzt persönlich machst, was es für unser Leben bedeutet, dass du uns jedem persönlich zeigst, heute Abend, diese Woche, wo unser Platz ist. Was ist das Werk, was du für uns hast? Und Herr, wir wollen beten, dass du uns aufzeigst, wenn es da Bereiche gibt, wo wir uns haben ablenken lassen von dem, was du für uns hast. Dinge, die uns schwächen in unserer Berufung oder die vielleicht einfach unnötige Zeitverschwendung sind. Ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass du uns neu ausrichtest, Gott. Und dass wir effektiver für dich sind und dass du ein großes Werk durch uns tun kannst. Du bist ein großer Gott. Und du möchtest große Dinge durch kleine Leute tun. Und das ist begeisternd und das ist ein Abenteuer. Und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen.